Hallo und willkommen bei der Fredio. Ihr seid hier gelandet bei unserem 14-tägigen Computermagazin rund um Technik. Wir sind vom TCC Ulm. Im Studio sind Alex.
Tag.
Marcel.
Hallo.
Der noch keinen Kopfhörer hat, aber das kriegen wir auch noch.
Ja, den hast du.
Ich hab auch keinen Kopfhörer.
Und unser Thema heute ist Linux und Laptops. Beziehungsweise Linux auf Laptops. Wir wollen nicht alles künstlich verenglischen. Und ja, Marcel wird uns eine Menge darüber erzählen, hoffe ich. Kommt doch in den Chat auf unserer Homepage www.ulm.cc.de/dev/radio/chat, glaube ich, geht's weiter. Ansonsten schaut einfach auf unsere Homepage und klickt einfach mal drauf.
Oder direkt ins IRC.
Ja, oder kommt direkt ins IRC auf irk.bn-ulm.de in Channel Dev Radio. Was haben wir noch? Worauf müssen wir noch hinweisen, Alex?
Keine Ahnung, jetzt kommt Musik oder so.
Ja. Okay, jetzt kommt keine Musik, weil ich den CD-Player mal wieder verplant habe. Ah, das kriegen wir alles hin. Wir fangen an, wir bauen auf und viel Spaß.
So, hallo, wir sind zurück hier bei Dev Radio. Ja, also es geht um Linux und Laptops. Wir haben hier unseren Super-Spezialisten Marcel da. Ja genau, also ich habe jetzt hier so ein lustiges Notebook hier gekauft vom Aldi und jetzt will ich hier Linux betreiben. Ja, stellen Sie so ein paar Fragen. Also was sind so die Eigenschaften von Laptops im Gegensatz zu PCs? Was ist da grundlegend mal anders?
Ja, bei einem Laptop kommt es ja größtenteils darauf an, dass halt auch die Akkuladezeit ein bisschen halten sollte. Sprich, es ist halt dämlich, wenn man halt wenn sein Rechner super schnell läuft, aber leider der Akku nach 30 Minuten schon leer ist. Also muss da halt getuned werden. Ebenso gibt es halt auch Unterschiede in der Hardware. Also es gibt häufig einfach Mobility-Chips oder einfach Hardware, die aus größten Gründen verbaut wird. Und demnach gibt es halt da auch verschiedene Treiber für. Gibt da halt auch Adressen, die dafür bekannt sind, dass da Treiber liegen für sowas. Zum Beispiel tuxmobil.org. Da hat man halt direkt eine Auswahl. Da kann man, ich gehe jetzt mal auf die Seite, da kann man halt einfach das Modell angeben.
Du solltest in der Nähe vom Mikrofon bleiben.
Ja, ich rutsche mal ein bisschen näher ran. Ich weiß leider noch nicht.
Seitdem seine anfänglichen Fehler hier.
Ja, ich bin noch Frischfleisch im Äther quasi. Da geht man dann halt auf die Seite drauf und kann halt oben direkt erstmal auswählen, was man halt hat, ein Laptop oder Notebook halt. Und,
was ist der Unterschied zwischen Laptop und Notebook?
Nein, da steht Laptop/Notebook. Also der Unterschied ist, glaube ich, dass früher gab es halt die größeren, die hießen, glaube ich, noch Notebooks und irgendwann halt, es war wahrscheinlich so eine Art...
ich glaube, es war andersrum.
Oder andersrum?
Die ersten mobilen Computer, das waren so Koffer, ja. Und das waren diese Laptops. Und die wurden witzigerweise auf Deutsch auch Schlepptops genannt, weil dann auch immer schleppen. Die waren zwar mobil, aber nicht wirklich mobil. Und jetzt die neueren, so, die man so kennt, das sind eigentlich Notebooks. Aber man sagt trotzdem noch Laptop dazu.
Ja.
Oder Schlepptop, wenn man Lizenz will.
Ja. Oder Notebuch. Finde ich auch ganz gut.
Hätte ich nie gehört.
Finde ich gut, aber...
Ja, aber halt inzwischen ist dieser Begriff eigentlich austauschbar. Also jeder sagt halt Laptop oder Notebook oder was auch immer. Das Einzige, wo halt noch unterschieden wird, es gibt halt zum Beispiel diese Sub-Notebooks. Das sind halt so wirklich, wirklich kleine. Aber an sich sind die Begriffe schon austauschbar. Und auf der Seite kann man dann halt schon einen Hersteller einfach wählen und bekommt dann halt direkt eine Leiste, eine Seite, wo halt ganz viele verschiedene...
Wo ist denn das Problem jetzt anstatt mit der Hardware? Warum kann ich nicht Standard... nur ganz normale Treiber nehmen. Warum funktioniert das nicht?
Ja, weil es halt meistens auch andere Treiber sind. Also es gibt halt zum Beispiel viele Treiber, die müssen halt diese Mobility-Eigenschaften unterstützen, sprich zum Beispiel Stromsparmodi ausnutzen oder besonders auf die SPI-States reagieren.
SPI-States?
Ja, die spreche ich gleich noch an. Also es gibt halt mehrere States unter Linux, wo halt wo der Laptop reingeschaltet werden kann und dementsprechend verhält sich dann halt auch die Hardware. Aber die bespreche ich gleich erstmal noch ein bisschen genauer.
Also, da geht es immer noch um das Power Management.
Ja, genau.
Okay.
Ja, die spreche ich halt gleich noch an. Ja, und dann nimmt man dann halt einfach, lädt man halt die jeweilige, kann man halt sich das jeweilige System anschauen und lädt halt, gibt es halt auch häufig Tutorials zu, weil einige Sachen halt immer noch so ein bisschen knifflig sind. halt wirklich auch alles da ans Laufen zu kriegen.
Wie groß ist meine Chance, wenn ich so jetzt ein modernes Notebook kauft, dass ich alles zum Laufen bringe?
Es kommt halt auch drauf an, was man für eins kauft. Also wenn man sich jetzt halt ein No-Name-Notebook kauft, ist die Chance meistens geringer, als wenn man sich jetzt zum Beispiel eins von Acer kauft, wie du da liegen hast,
ja,
oder
Acer
so.
Ja, Acer ist fett übrigens. Muss ich jetzt echt mal hier Werbung machen. Aber die sind echt gut, die Acer-Notebooks.
Ich finde die IBM-Notebooks auch gut.
Ja, habe ich keins, kann ich nichts dazu sagen. Aber Acer ist fett. Ja, also ich schlörte das jetzt seit 2 Jahren mit mir rum, immer so in der Tasche und alles. Und da passiert nichts, außer am Anfang haben sie mir ein bisschen Angst gemacht. Und zwar dieser Monitor oder dieser Bildschirm da hat außenrum so einen Plastikrahmen und der ist gerissen in den Ecken. Dann hat es geheißen, oh, da fetzt alles weg mit der Zeit. Mit der Zeit hängt es nur noch an 2 Fäden oder was weiß ich, bla. Aber gar nichts ist passiert. Dieser scheiß Rahmen, der hat überhaupt gar keine Bedeutung, ist nur Deko.
Ja, das sind Gerikom-Benutzer, die das sagen.
Oh je, also wenn man in Gerikom mehr als 10 Mal auf den Zug klappt, bricht hinten das Scharnier raus. Ja. By Design, übrigens. Also mein Mitbewohner hat mal eins aufgeschraubt von den Teilen. Und hat sich das genauer angeguckt. Das ist eine Katastrophe, wie die das zusammenbauen. Das hängt, man hat echt so einen Rahmen aus was weiß ich was für Material und der wird einfach unten umgebogen und unten an diese Leisten wird dann das andere Ding hingeschraubt. Und die ganze Kraftübertragung geht über diese Ecke da. Hm. Verstehst du? Du hast so ein Blech, ja, so einen Zentimeter breit und versuchst mal zu biegen, dann siehst du, wie gut es geht. Und deswegen...
Ja, und nach dem 10. Mal ist halt Schluss.
Ja, aber wir dürfen jetzt über Gerikom ja ablästern, weil wir könnten ja nicht mehr scheidigen, oder? Gibt ja kein Gerikom mehr, oder?
Keine Ahnung.
Gibt sie nicht mehr?
Sind sie nicht blank, fertig, ausverkauft?
Ausverkauft vielleicht.
Ich dachte, ach, was das
ist. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Okay.
Ja, zurück zum Thema.
Ja, ist halt einfach so, wenn man sich halt ein Notebook kauft, zum Beispiel eins von Acer oder halt vielleicht auch so ein aktuelles Aldi-Notebook oder so, da gibt es halt meistens auch irgendwelche Äquivalente, weil die Dinger halt gut verkauft werden und dann kriegt man halt schnell ein How-To dazu. Aber wenn man sich halt so ein absolutes No-Name-Notebook kauft, wie zum Beispiel ich habe mir so ein Cyberbook gekauft, irgendwo bei eBay, da ist es meistens schon mehr Arbeit und man hat halt auch nicht immer so die Erfolgschancen. Dafür ist es halt dafür günstiger, muss man halt einfach abwägen.
War Stress,
also beim System zu installieren? Also bei mir war zum Beispiel damals, der Sound war halt eine Sache, ich weiß gar nicht, welcher Treiber das jetzt ist, aber auf jeden Fall hat er bis Linux 2.6.4 einfach nicht funktioniert. Und bei den frühen 2.6er Kernen hat auch einfach die Tastatur nicht funktioniert.
Die Tastatur?
Ja, sie hat einfach nicht funktioniert.
Aha.
Weiß der Teufel wieso. Also ich hab's halt gestartet und dann hat er von Anfang an nicht drauf reagiert.
Aha, interessant.
Ja,
das gibt's halt ein Handicap, oder?
Ein bisschen. Gibt halt die seltsamsten Bugs dabei. Ich hätte die KDE-Klick-Tastatur nehmen sollen.
Ich stelle mir vor, so ein Bug, dass die Tastatur nicht funktioniert, ist schwierig zu reparieren, oder?
Ja, ich denke schon. Kann halt immer wieder nur mit einem anderen Kernel einloggen, neuen Kernel kompilieren und hoffen, dass das nächste Mal funktioniert.
Ach so, okay.
Ja, aber an sich hat man relativ vernünftige Chancen, jedenfalls.
Das wäre so eine Art HNI-Problem, oder? So.
Ja, es stellt sich die Frage, wie starte ich meinen SSH-Server und dann geht's schon wieder.
Ja, aber wie startest du denn ohne Tastatur?
Ja, eben. Vielleicht startet er sich ja automatisch.
Knoppix regelt, quasi.
Ja.
Oder?
Naja.
Nicht? Lass es raus, Max.
Naja, Knoppix ist halt nicht wirklich...
Themenwechsel, Knoppix. Was sagst du gegen Knoppix?
Naja, es ist ganz schön, aber es ist halt für Desktops, es wird halt hauptsächlich für Desktops benutzt, anstatt als Live-CD, habe ich so das Gefühl. Und dafür ist es halt nicht gemacht. Das ist HD-Install-Feature, das ist halt so aufgesetzt und es funktioniert nicht immer so, wie man es gerne hätte.
Ja, das ist extrem nicht schön, ja.
Also ich meine, man sollte dann halt wirklich ein Desktop-Linux benutzen, zum Beispiel Ubuntu.
Wir machen kurz Musik, wir müssen uns jetzt prügeln hier.
ja,
ernsthaft. Ja, aber ich finde Knoppix schon ziemlich brauchbar.
Ja, zumal
als Rescue-System zum Beispiel.
Ja, das ist natürlich
und die Hardware Auto Detection ist auch ziemlich cool. Du schmeißt die Knoppix rein, das Hardware Auto Detection machen und dann kopierst du einfach die Config raus und fertig ist dein System.
Das stimmt, das ist angenehm. Mach mir Musik.
Okay. So, da sind wir wieder, oder? Sind wir drauf schon? Ja, wir sind drauf.
Jo.
Ja, okay. Ja, hier sind wir wieder bei Dev Radio. Ja, Informationen. ulm.cd/dev/radio, könnt ihr in den Chat kommen und Livestream und alles. Okay, machen wir mal weiter. Ja, Linux und Laptops. Power Management, was ganz Wichtiges, weil wenn ich schon ein Notebook habe, dann will ich es auch mal ohne Netzteil mit mir rumtragen und so. Also meine Erfahrung ist mit diesen Batterien oder diesen Akkus in den Notebooks, am Anfang alles super duper und dann geht es schnell rapide abwärts. Also mein Akku hielt am Anfang so 4 Stunden oder so und jetzt ist schon nach einer Stunde fertig. Und ich habe mal gelesen, dass es unter anderem daran liegen
kann, wenn man das Notebook mit Netzteil betreibt, sollte man den Akku rausnehmen, weil die Wärme tut der Batterie nicht gut.
Habe ich auch schon gehört, ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, darum mache ich es einfach mal, schadet ja jetzt nicht. Des Weiteren sagt man auch, man sollte halt immer den Akku betreiben, bis er wirklich leer ist und nicht zwischendrin nochmal aufladen oder so.
Wegen diesen Memory-Effekts. Obwohl heutige Akkus das wohl nicht mehr so das Problem haben, soweit ich weiß. Aber im Prinzip stimmt es schon noch.
Ich habe noch gehört, dass diese Lithium-Ionen-Akkus, die da normalerweise mal verbaut sind, dass die Ladezyklen, also nur eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen eben haben und dass kurzes Aufladen schon einen Ladezyklus ausmacht und dass die Ladeelektroniken in den Notebooks ich habe das Notebook jetzt drin, ich habe den Akku drin, ich habe das Netzteil dran und der Akku verliert langsam Strom, obwohl das auf Netzteil läuft und dann lädt das Netzteil halt eben wieder auf 100%, wenn das irgendwie auf 99 ist oder so. Und das sollte es eben nicht tun, es sollte irgendwie auf 95 erst fallen lassen oder erst eine Weile fallen lassen, dann wieder aufladen, weil das da eben immer einen Zyklus verbraucht. Habe ich mal gehört, macht mein Notebook auch so, aber ich weiß nicht, was da dran ist.
Ah, ich denke mal, normalerweise müsste ja, wenn der Akku voll ist und Netzstrom dranhängt, sollte er überhaupt nicht über den Akku laufen, oder?
Aber der Akku entlädt sich selbstständig nach einer Zeit.
Ach so, ja, okay.
Und es kommt eben drauf an, wann das Netzteil eben beginnt, den Akku wieder zu laden, beziehungsweise die Ladeelektronik.
Riesen-Cheese mit den Akkus, schon so. Und auch ein Problem, dann hast du dein Notebook 4 Jahre, der Akku gibt einen Geistauf und jetzt kriegst du keinen Ersatz mehr.
Ja, und das ist halt besonders dann bei No-Name-Notebooks halt der Fall. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich die Firma nicht, Briefkastenfirma weggezogen oder so. Ja, und dann steht man da. Kann man sich halt gleich einen neuen Rechner kaufen.
Deswegen vielleicht auch ein Hinweis, wenn man Akkus lagert, also wenn man die vorzeitig kauft, Ersatz kauft und dann lagern will, dass die lange überleben, die sollte man immer circa bei, 60% oder so Ladekapazität halten und dann kühl lagern. Das tut ihnen ganz gut. Weil wie gesagt, Hitze ist echt ein Problem. Und Hitzeentwicklung ist sowieso ein generelles Problem, auch bei Notebooks. Bei einem PC kann ich jetzt hier super Lüfter, so eine Dunstabzughaube da dran schrauben. Dann habe ich vielleicht schon gesehen übrigens, ja, auf so einer LAN-Party hat einer seinen Dunstabzughaube so seitlich an den Tower hingeschraubt.
Aber er hat es nicht in Öl eingelegt, irgendwie zum Kühlen, so zum Frittieren von irgendwelchen.
Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber der hatte halt super duper Grafikkarte und super duper Netzteil und so. Und da musste er echt ordentlich kühlen. Ja, das kann ich halt irgendwie beim Notebook-Check machen. Das heißt, Hitzeentwicklung ist echt ein Problem.
Ach ja, apropos Hitzeentwicklung. Lasst eure Notebooks nicht im Auto liegen im Sommer oder so, weil da hat es echt ein Problem.
Aber auch nicht im Winter. Mir ist schon passiert, mein Notebook war voll, die Batterie war voll. Ich schmeiße das Notebook ins Auto, fahre ins Geschäft, bis ich dort ankomme. Will ich starten, geht nichts. Ich so, mach das Netzteil ran, starte, sehe Batterie ganz leer. Tiefentladung oder sowas.
Eingefroren.
Ja, irgendwie eingefroren, genau. Ja, also aufpassen. Also Batterien oder Akkus sind nicht so wirklich der Spaß. Aufpassen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und deswegen auch der Tipp, wenn man es ein Netzteil betreibt, rausmachen. Bloß dummerweise, bei meinem Acer ist an dem Akku unten dran eins von den Füßchen. Das heißt, wenn ich den Akku rausmache und so betreiben will, dann wackelt es. Ja, tatsächlich habe ich es geschafft, irgendwie so einen Plastikchip immer drunter zu schieben. Den habe ich dann irgendwann verloren, war ja klar. Und das war's jetzt. Naja.
Ja, Hitzeentwicklung ist aber auch noch aus anderen Gründen ein Problem, weil jede Hitzeentwicklung ist ja quasi verschenkte Energie.
Ja.
Und wenn man halt merkt, sein Rechner wird besonders heiß, ist es schon eigentlich ein Anzeichen dafür, dass er halt nicht optimal eingestellt ist.
Richtig.
Ja.
Das stimmt. Unnötig Energie verbraucht. Das stimmt schon. Und dann geht nämlich noch einer der Lüfter an.
Ja.
Ist ja nochmal extra Energieverbrauch.
Richtig, genau.
Das bringt mich gerade drauf. Hört ihr das leichte Surren im Hintergrund? Das ist Alex Lüfter.
Was? Spinnst du jetzt? Der läuft gar nicht. Nein, stimmt nicht.
Oder meiner?
Aber ich höre einen Lüfter im Hintergrund.
Das ist bestimmt deiner, Mox.
Oh, mein Notebook ist super duper. Ja? Der Lüfter läuft quasi nie.
Ja, weil es immer im Netzstrom...
Dein iBook, oder?
Okay, es ist mein Lüfter.
Jetzt lachen wir mal alle in Mirks aus. Also Mirks hat hier die krustige Hardware überhaupt hier im Start.
Das stimmt gar nicht. Das ist
ein iBook, ja?
Nein.
Was?
Das ist ein Titanium-Powerbook, du Banause.
So.
Ja, und er kann jetzt meine wertvollen Stromspartipps gar nicht gebrauchen, die jetzt gleich kommen werden, weil das alles da nicht funktioniert.
Vielleicht eins noch, bevor wir auf den Stromspartipp kommen. Aber es wäre schon mal besser, die Hardware wird von sich aus weniger Strom verbrauchen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja.
Und echt ein Meilenstein in dieser Technologie sind diese Pentium M's. die in diesem Centrino-Chipsatz und diesem Centrino-Friedrichscher mehr eigentlich, das ist ja der Chipsatz und der Prozessor und die super-duper Waveland-Karte, ja, von Intel, dieser Dreck. Ja, das ist ja Centrino, okay, egal. Mir geht es um den Prozessor, der ist wohl ziemlich cool, den hat man wohl von Grund auf neu designt und darauf getrimmt, in Notebooks zu laufen. Und jetzt ist man sogar so weit, dass man diese Technologie auch in PCs, also in Desktop-Systemen einsetzt, weil die einfach besser ist. Weil auch dort ist es interessanter, wenn man nicht so riesig dicke Lüfter braucht und so weiter. Auch wegen der Lärmentwicklung und so weiter.
Es gibt ja auch schon diese PCs, die halt einfach völlig passiv gekühlt sind. Die halt einfach zum Beispiel als Server benutzt werden oder so.
Ja,
damit man halt einfach nichts hört. Ist natürlich schon schön.
Ja, die sind super, aber... Und
fressen weniger Strom.
Ja, die haben so manche Probleme. Also meine Erfahrung damit ist... wenn man da nicht wirklich aufpasst, dass sie auch von der Seite und von unten und von überall so Frischluft immer bekommen, dann überhitzen die ziemlich schnell und dann spacken die ganz schön ab.
Und die sind natürlich auch nicht so schnell wie normale PCs und so, sind also noch kein Desktop-Ersatz, falls jetzt irgendwie jemand aufforschen sollte und sich denkt, ha, so ein Teil kaufe ich mir. Also ist halt auch alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, habe ich das Gefühl.
Ist halt auch ein Problem, die Hitze muss irgendwie weg und wenn du nicht aktiv Luft zufächerst, dann das macht einen sehr großen Teil aus bei der Kühlung. Wie viel Frischluft da immer hinkommt, also kalte Luft. Also meine Erfahrung mit den Teilen ist, solange man echt dafür sorgt, dass die gut Luft bekommen außenrum und so und nicht zu viel drauf macht, so als Server, so irgendwie so Samba-Server oder so, solange man nicht dafür Krypto macht oder so Zeug, taugen die. Aber man muss echt aufpassen, dass man die nicht kaputt macht. Also bei uns ist dann einer verreckt, da waren dann die ganzen Kondensatoren im Arsch, dann ist wohl zu heiß geworden oder so. Ja, wo waren wir? Ja, zurück an die Centrinos.
Spezielle Stromspar-Hardware halt.
Ja, genau.
Also es gibt ja, da gibt es ja auch eine andere. Es gibt zum Beispiel von AMD, die haben ja auch so Versuche gemacht mit diesen AMD-Mobile-Chips. Sind halt noch besser, sind halt schon besser als die normalen AMDs, aber reicht halt alles noch nicht an den Centrino ran. Aber die unterstützen dann zum Teil zum Beispiel sowas, so Speedstep oder so heißt es. Das ist halt einfach, dass zur Laufzeit quasi der Prozessor on the fly reguliert werden kann, wie schnell der geht. Und demnach wird er auch weniger heiß und frisst halt auch einfach weniger Strom.
Wieso frisst er weniger Strom, wenn er langsamer getaktet ist?
Ja, weil halt die Transistoren wahrscheinlich nicht so durchgepfeffert werden wie sonst. Also sonst läuft halt wahrscheinlich alles, wenn halt was schneller läuft, ist halt immer wärmer. Ist halt so.
So. Also ich weiß es auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist wohl... Okay, ich habe mich jetzt hier voll geoutet. Ich hätte meine Klappe halten sollen.
Um was geht's? Ich habe nicht zugehört.
Ja, toll.
Ganz klasse, Max. Okay, wenn du es jetzt aber auch nicht weißt, dann lachen wir dich aus. Okay?
Ja,
gemeinsam. Warum verbrauche ich mehr Strom, wenn die Taktrate höher ist?
Also lass mich mal überlegen.
Wollen wir jetzt physikalisch erklärt haben, ne?
Ist richtig so.
Kein Plan.
Aber es ist halt einfach so. Ja.
Weil ich mehr Schaltzustände, weil ich mehr schalten muss einfach. Aber ich weiß es nicht. Ich muss mehr tun in derselben Zeit.
Ja.
Aber kein Plan.
Ja, ich meine, wenn ich schneller laufe, wird mir auch eher warm, als wenn ich halt ganz langsam laufe. Also, warum soll das da anders sein?
Also, falls
du kannst das nicht vergleichen, deinen Kadaver in der Gegend rumzubewegen mit so hoch super-duper-Technologie. Nein, ich glaube, Nix hat wahrscheinlich recht. Je mehr Zustandswechsel ich pro Zeit habe, ich muss ja bei jedem Zustandswechsel, wenn ich von 1 auf eine 0 oder von 0 auf eine 1 wechsle, muss ich ja die Energie umpumpen.
Ja. Also so. Falls ihr das wisst, können wir auch nochmal unser Telefon testen.
Oh ja.
Die Telefonnummer ist 0731 für Ulm und dann 9386299.
Oder im Chat könnt ihr uns auch hier erhellen.
ulm.cc.de/dev/radio/chat.
Wenn ihr Webchat machen wollt, alternativ.
irk.bn-ulm.de Channel Dev Radio.
Wir sind ein super Team.
Laufendes Telefonbuch.
Wie trainiert. Zu diesen AMD Mobiles zurück. Das ist ja eigentlich die gleiche Vorangehensweise, soweit ich weiß, wie diese Pentium 4 Mobiles. Mhm. Das heißt, du hast jetzt hier so ein Höllenmonster und versuchst es da ein bisschen abzuspecken.
Ja.
Und der Unterschied zu den Banias Teilen, also diese Centrino Dinger, diese Pentium M's, da hat man halt von Grund auf anders designt. Ja,
genau.
Und es ist einfach,
Es ist halt einfach besser, das merkt man auf jeden Fall, ja.
Zurzeit, also ich habe vor einem, als ich meinen Acer gekauft habe, das ist jetzt anderthalb Jahre her, glaube, da war das eins der ersten Centrinos.
Und ich habe damals gesagt, okay, wenn ich Notebook kaufe, zurzeit, ich würde nur noch Centrinos kaufen. Gilt das halt auch noch?
Also ich würde sagen schon, ja.
Schon, gell?
Ja, aber man merkt halt auch einfach, dass es eine andere Technologie ist, an, zum Beispiel einfach an den Taktraten. Die, also zum Beispiel die AMD Mobiles, die sind halt auch einfach höher getaktet als die Centrinos. Also ja, mit was bekommt man sie heute? 1,4, 1,5 Gigahertz, denke ich mir mal.
Auf die Taktraden gebe ich eh nichts mehr.
Ja, kommt halt auch drauf an, was man damit macht. Aber sie sind auf jeden Fall höher getaktet, die AMD Mobiles und so. Aber ich glaube, von der Geschwindigkeit liegen die Centrinos trotzdem ganz gut dabei.
Das meine ich.
Ja. Ja.
Auf die Taktraden kann ich nichts mehr geben. Also meine Erfahrung ist, sobald es 1 Gigahertz überschreitet, ist eigentlich wurscht. Weil da gibt es andere Stellen, die die Flaschenhalse sind.
Ja, es kommt halt auch.
Runter.
Ach, Mirksi.
Ja, das sind immer die Mac-User, die erzählen auch immer was von wegen, Taktfrequenz sagt gar nichts.
Ich nicht.
Wir haben ja eben schon festgestellt, dass du kein richtiger Mac-Jünger bist.
Ja.
Du betest auch nicht zu Steve Jobs.
Nein.
Das ist der Fehler. Dann wird der Rechner schneller laufen.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann wird der Lüfter auch nicht immer angehen.
Ja, ich weiß nicht. Dazu sollten sie vielleicht endlich mal den Bug fixen, den ich vor Monaten reportet habe, als Tiger rauskam, der immer noch nicht gefixt ist und der meiner Meinung nach ziemlich schwerwiegend ist. Na, egal.
Erzähl doch mal.
Na, habe ich schon mal erzählt im Radio. In der Tiger VS, nee, in der Users kleine Farm-Sendung.
Oh, okay.
Ja, es ging irgendwie um das Mail-System, das irgendwie das Passwort beim ersten Mal, also beim Mail-Account legen, einfach so das Netz pustet, so Klartext. Also was nervt mich irgendwie, keine Ahnung.
Wenn du wirklich gläubig wärst, dann würdest du deine Sicherheit an deinen Gott anvertrauen. Und nicht so Gotteslästern hier, so Bug-Reports schreiben.
Steve ist ja mit dir, er beschützt dich.
Ja, wirklich. Ja, aber ich glaube, wir machen mal wieder ein bisschen Musik jetzt.
Das ist keine schlechte Idee.
Blink.
Jo, da sind wir wieder.
Ja, stromsparende Hardware war
mal. Ja, genau. Ich habe eben auch mal auf die DevRadio-Seite, habe ich mal bei der aktuellen Sendung, habe ich mal auch einfach einen Link reingepostet. Den fand ich nämlich ganz nett. Der ist von Gentoo. Und
Entschuldigung.
Ja, aber die Grafik ist trotzdem nett. Gentoo würde ich zum Beispiel nicht auf dem Laptop machen. Der kompiliert sich da einfach nur warm, glaube ich. Auf der Seite, da sieht man halt die ungefähre Verteilung beim Durchschnittsrechner, was wie viel des Akkus frisst oder des Stroms halt. Sieht man halt der größte Teil, also ich weiß nicht.
Ja, lies mal ein bisschen vor.
Ja, ja. Also so ein bisschen mehr als ein Viertel ist halt das Display direkt. Sieht man halt schon. Also ich denke, man kann davon auch ausgehen, wenn man ein kleineres Display hat, hält der Akku halt länger. Ja, dann halt CPU natürlich und Chipset. Das sind natürlich halt die größten Teile.
Und die Ventilatoren sehe ich irgendwie auch noch.
Ja, die oder? Ventilatoren, die sind nur so ein kleiner Strich eigentlich.
Ach, okay, das war.
Also, es ist halt noch zum Beispiel der Grafikadapter ist natürlich noch ein Stückchen. Aber, ja, und halt die Festplatte.
Was ist das für ein Ding hier?
PS-Loss, weiß ich nicht. Loss heißt.
Verlust.
Ja, das heißt. Ist
vielleicht was sonst
wo man nichts dran machen kann. Muss man akzeptieren. Ist halt so. Ja, also könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken, wenn euch das interessiert. Das ist ganz nett eigentlich. Ja, und demnach kann man dann halt auch gucken, wie man dann versucht, seinen Laptop dazu zu bringen, weniger Strom zu fressen. Und also das Einfachste ist erstmal, sich SPI anzugucken, falls es darauf läuft. Sonst müsst ihr auf RPM zurückgreifen. Aber wenn es geht, halt SPI ist neuer und toller und besser und sowieso. Ja, und es hat halt verschiedene States. Sprechen wir jetzt am besten einfach mal durch. Der erste State ist halt dieses S0 quasi, das einfach, da läuft alles auf voller Power. Sprich, CPU läuft, RAM läuft, alles wird refreshed, Harddisks sind on und alles. Ja, und dann gibt's halt noch, dann der erste Powersparmodus ist halt dieser Standby-Modus quasi. Der heißt halt, glaube ich, so bei Windows. Da macht die CPU halt nichts, ist quasi in so einem Art Idle-Mode, wobei halt schon Register und Cache halt noch mit Strom versorgt werden und halt auch noch da sind. Aber der RAM ist zum Beispiel auch geidelt, wird zwar refreshed, also ist halt noch alles da, aber wird halt in so einen Stromsparmodus quasi geschaltet. Und das geht halt relativ schnell, ist es halt wieder alles da, aber spart dementsprechend auch nicht so viel Strom. Dann ist also und man kann halt das System quasi mit Maus oder Tastatur oder sowas halt wieder resumen.
Das ist aber noch kein Suspend to RAM.
Nee. Das ist halt normales Standby quasi. Es gibt dann halt noch so einen Zwischenmodus zwischen Standby und Suspend to RAM, wo da ist halt auch nicht viel anders. Es ist halt einfach ein anderer RAM-Refresh nur, glaube ich. Der wird auch fast eigentlich nicht benutzt eigentlich. Und S3 ist halt Suspend to RAM. Sprich, da wird es halt, da wird die CPU macht nichts mehr. Die ist auch nicht in der Lage, also man kann ja nicht einfach einen Befehl schicken und die macht irgendwas. Und die macht auch nichts mehr mit ihren Registern oder mit dem Cache. Und dann wird es halt alles in der, also nur der RAM wird halt quasi noch refreshed und der ist, hat aber auch, glaube ich, auch eine andere Stromversorgung als dann, als in S0 State zum Beispiel. Und mit der Tastatur und so lässt sich halt es auch nicht unbedingt resumen. Also es kommt halt aufs System an. Es gibt noch welche, die haben es, glaube ich, zwischengeschaltet, sodass man da noch mit irgendwas anstellen kann. Aber also normaler,
die Peripherie wird komplett abgeschaltet?
Ja, genau.
Und nur noch der RAM wird am Leben gehalten?
Richtig. Und es spart halt schon deutlich mehr Strom.
Und die CPU wird eingefroren?
Genau.
Ja.
Ja. Und das nächste ist halt Suspended.
Ja, kurz vielleicht erwähnen, damit es funktioniert, weil du hast auch gesagt, die Tastatur und alles tut nicht mehr, man braucht Support vom BIOS.
Ja, genau. Ja, die Hardware muss eigentlich alles supporten, damit es vernünftig funktioniert. Also es ist bei SPI eigentlich immer dieses Flaschenhalsprinzip. Wenn irgendwas nicht so richtig mitspielt, dann klappt es meistens auch nicht alles. Also auch bei Suspend to RAM, also ich habe jetzt bei mir feststellen müssen, dass es unter Linux bei mir nicht ans Laufen zu bringen war. Da freest einfach das ganze System und war tot. Und ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie damit Probleme hatten. Ich kenne zwar keinen, der es geschafft hat, aber es soll angeblich gehen, irgendwie, irgendwo.
To RAM.
Ja.
Muss der Kernel das unterstützen?
Kannst
du das BIOS komplett alleine machen?
Nee, das läuft ja immer über diese SPI-States vom Kernel selber. Das heißt, man schickt es quasi an den Kernel und der gibt es dann weiter ans BIOS.
Ja, aber was muss der machen, damit es funktioniert?
Ja, gute Frage. Ich denk, der schickt es auch nur ans BIOS und guckt halt, der muss wahrscheinlich irgendwelche States zurückerstellen oder so. Also ob das alles das BIOS macht, wage ich zu bezweifeln. Aber also sonst wird es wahrscheinlich auch besser funktionieren. Ist einfach so.
Aber die Hardware kann es doch meistens, weil wenn ich ein Windows am Laufen habe, da funktioniert es ja meistens, oder?
Ja, nicht? Dann wird es da halt wahrscheinlich auch im Kern liegen an den Teilen. Also es kommt halt auch drauf an, wie das, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt richtige APIs für gibt. Also dass halt wirklich alles vernünftig zwischen BIOS und Kernel kommuniziert, ob das vielleicht auf Windows ausgerichtet ist oder so. Bin leider selber kein Kernel-Hacker.
Ja, okay.
Kommt vor. Gibt's manche Leute, die es nicht tun. Ja, und dann gibt's halt dieses Suspend-to-Disk, das hier, dieses Windows Hibernate. Das ist eigentlich ganz cool. Da wird die ganze Hardware quasi ausgeschaltet. Das ist, man kann auch den Strom wegziehen. Das macht ihm gar nichts, weil der speichert halt den RAM quasi auf der Festplatte. Also bei Linux schreibt er es meistens in eine Swap-Partition rein und guckt halt am Anfang, beim Booten wird halt quasi der Kernel geladen und bevor dann irgendwie Init begonnen wird, guckt er halt in Swap, was da gerade ist, ob da halt eine Signatur von einem Suspend-to-Disk quasi drin ist. Und wenn ja, guckt er halt, dass es halt zurück in den RAM liest.
Ich muss schon sagen, über Boot-Parameter.
Ja, man kann es auch standardmäßig im Kernel einstellen, dass es standardmäßig
macht. Wie auch immer. Ja. Man muss dem Kernel das sagen, dass er nachgucken soll. Und es ist eine sehr schlechte Idee übrigens, ein System zu suspenden, dann das System neu zu starten ohne den Resume und dann dieses System zu beenden und dann zu resume.
Ja, das klappt meistens ja eh nicht, weil du benutzt ja häufig die Swap-Partition dann auch in dem System. Und dann
wenn du Glück hast, hast du die Swap-Partition überschrieben.
Ja, wenn du Glück hast, genau. Genauso schlecht ist auch die Idee, zum Beispiel bei Multiboot-Systemen zu suspenden, im anderen System zu booten, irgendwas an der Festplatte zu machen. Da kommt meistens das andere System dann auch wieder nicht drauf klar.
Das ist eh ein Problem mit diesem einfrieren und weitermachen, weil ist eigentlich ziemlich fies der Hardware gegenüber, weil irgendwie macht die da so einen Zeitsprung.
Ja, das ist ganz lustig, wenn man zum Beispiel das häufig auf seinem Laptop macht, hat man dann irgendwann mal eine paarwöchige Uptime. Hat man dann 40 Tage den Laptop angelassen, angeblich, weil das System kriegt es ja halt nicht mit.
Ja, und ja, aber das ist echt ein Problem. Zum Beispiel, ich habe einen USB-Stick drin, ja, mach dann Suspend, zieh den Stick raus, mach Resume.
Ja.
Da muss der Kernel auch klarkommen drauf, dass es so von jetzt auf nachher, ohne dass ich so ein Hotplug-Event bekomme, einfach das Ding weg ist.
Ja, also bei mir war es bisher so, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber wenn ich zum Beispiel einen USB-Stick gezogen habe, während der halt aus war und ich halt suspended hatte, dann musste ich halt neu starten, um halt wieder USB benutzen zu können. Sonst war mein USB quasi tot.
Ist aber auch klar.
Ja, und bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich eine PCM-CIA-Karte drin hatte und die dann gezogen habe, während er weg war, startet er gar nicht mehr. Also das ist halt auch immer die Frage. Also er versucht es dann halt wieder herzustellen. Aber bei vielen Rechnern ist das auch noch relativ buggy. Sprich, es funktioniert wirklich manchmal und manchmal funktioniert es nicht.
Es ist auch nicht immer so klar, was man da tun soll. Was da die richtige Reaktion wäre. Du hast vielleicht irgendein Programm noch am Laufen, was gerade eine File offen hat, die auf dem Stick liegt. Was machst du jetzt mit dem Programm?
Ja, das ist natürlich, wenn du den Stick gezogen hast, ist natürlich böswilliges Handeln gegenüber seinem PC und muss natürlich bestraft werden. Aber selbst wenn
nicht
man...
unter einen Tag Downtime.
Genau. Aber selbst wenn man liebenswürdig ist und solche Bösartigkeiten nicht macht, klappt es trotzdem nicht immer. Weil, also bei mir zum Beispiel oder bei vielen anderen habe ich es auch schon gesehen, dass der dann einfach manchmal beim Suspend mittendrin hängen bleibt und beim nächsten Mal funktioniert es dann plötzlich wieder.
Ja, also, Race Conditions hört sich das an, für mich.
Nach was?
Nach Race Conditions. Also du hast Nebenläufigkeit und es ist nicht sauber gelockt und manchmal klappt es, weil manchmal startet der eine ein bisschen schneller wie der andere und manchmal klappt es halt nicht.
Ja, weiß der Teufel, was da genau abgeht. Ich weiß es nicht, aber ich sehe halt das Result und es sieht halt leider so aus, dass es einfach nicht funktioniert manchmal. Manchmal bleibt dann, also besonders kritisch ist, wenn er dann versucht, die Kerneldaten zurückzuschreiben. Bei den meisten RAM geht's halt, aber da ist dann halt, ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, wenn halt der Kernel versucht, sich selber zurückzuschreiben. Und das funktioniert halt einfach nicht immer. Jedenfalls bei mir. Des Weiteren habe ich zum Beispiel gesehen, dass häufig sowas auch kaputt gemacht wird, wenn Grub zum Beispiel bei Windows, also beim Windows Hibernate, wenn man da mit Grub vorspielt, funktioniert es auch vielen Rechnern nicht. Grub ist ein Bootloader, so wie Lilo.
Ah, okay. Ach, grob.
Ja, grob.
Können wir uns mal auf eine einheitliche Aussprache einigen?
Ja, grob. Cache und Grub.
Ja, Grub, also Grub macht zum Beispiel häufig Windows.
Hört sich aber viel cooler an, oder?
Ja, ich glaube, find ich auch.
Wir nehmen einfach Grub. Ich sage jetzt auch immer Grub.
Das heißt ja, bestimmt auch so.
Ja, das glaube ich auch.
Heißt es dann Lilo?
Ich hoffe nicht. Das
finde ich aber auch cooler.
Ja, das ist ja der Linux Loader, also denke ich Lilo, oder? Das
ist der Linux Loader.
Linux, ja.
Ja, hey.
Ja,
Lilo. Wenn schon Lied, dann richtig,
ja. Ja, Lilo, okay. Lilo und Grub, okay.
Okay, wie ist das mit Router und Router und Cache und Cage?
Ja,
ja. Egal, verstehen wir auch später.
Ja, kann man ja mal eine Sendung drüber machen. Ja, genau.
Heißt es Debian oder vielleicht doch Debian?
Oder Debilian?
So heißt es auf jeden Fall. Das ist ein Alias.
Ja, das ist dann eher Debilian, Line. Wer weiß.
Okay, wenn draußen ein Linguistikexperte uns zuhört, möge er doch anrufen.
Genau.
0731 938 6209.
Okay.
Ja, ich meine, das ist meine erste Sendung und ich hatte noch keine angerufen. Das kann ja auch nicht sein, oder?
Mich ruft Domini hiermit an, passt schon.
Uns hat letztes Mal einen angerufen, aber unser Telefon ging nicht.
Ja, toll.
Das war echt schade.
Ja. Ja.
Und wir haben überhaupt schon mal angerufen bei dieser Discordia-Sendung.
Ja, keine Nummer 23, da haben wir einen sehr netten Anrufer, mit dem wir lange diskutiert haben.
Das war cool, ja.
Aber wir haben eben extra getestet, das Telefon funktioniert.
Ja.
Also,
ja,
ihr könnt anrufen.
Wir haben uns aus Verzweiflung selbst angerufen.
Ja.
Das erste Mal konnte man übers Telefon Radio hören. Das war auch praktisch. Eigentlich war es ein Feature. Man hat angerufen, hat es einmal geklingelt, dann hat man das Radio im Telefon gehört.
Ja, aber es war auch irgendwie ein Missing Feature dabei.
Warteschleifenmusik?
Naja, wir konnten niemanden rannehmen.
Naja, Details.
Manchmal muss man Prioritäten setzen.
Ja, gehen wir mal zurück. Suspend to Disk, ja?
Jo.
Das ist ACPI Suspended Disk immer noch.
Ja.
Weil es nicht so richtig funktioniert, gibt es unter Linux die Lösung, Software Suspend zu machen.
Mhm, das,
Da macht man es einfach per Software ohne Hardware-Unterstützung.
Mhm, aber effektiv macht es halt auch trotzdem das Gleiche. Also
na, der Unterschied ist folgendes: Du kannst davor und danach Skripte ausführen. Du kannst zum Beispiel deine Module fürs USB entladen vorher.
Ja, was aber auch meistens nicht funktioniert, wenn du einen USB-Stick drin hast und eine Datei geöffnet ist. Ja,
Details solltest du denken.
Das stimmt allerdings.
Aber es ist. Man umgeht halt das Problem, dass man der Hardware einfach einen Zeitsprung verpasst, indem man das Modul entlädt, dann hat man einen definierten Zustand und nachher lädt man es wieder und dann...
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist immer, also es steht wohl immer auf der Kippe, ob es mal endlich ins System, in den Standardkernel reingenommen wird. Man vermutet immer, beim nächsten Mal ist es drin, aber dann ist es doch wieder nicht drin.
Also ich habe früher Software Suspend verwendet und...
Ja, aber es ist halt, aber es ist noch nicht im Standardkernel drin. Man muss halt immer noch reinpatchen.
Ja.
Und die warten wohl schon seit Ewigkeiten, dass sie mal endlich aufgenommen werden.
Hm.
Und haben wohl auch schon ganz positive Absprachen gehabt, habe ich irgendwo in irgendwelchen Newsgroups gelesen. Also die warten halt drauf, dass sie jetzt mal endlich reinkommen. Und sie müssten halt jetzt auch irgendwann mal bald da zu finden sein. Sonst ist, glaube ich, swsusp2.sourceforge.net, glaube ich. Funktioniert an sich auch ganz gut. Also hat man bessere Chancen mit als mit dieser Hardware-Unterstützung, ist mir jedenfalls so.
Wie ist denn das eigentlich, Mirks, bei den Apple-Rechnern? Wenn ich zuklappe, macht die Suspend to RAM, oder?
Ja.
Wenn ich dann einen Stick rausziehe und wieder aufmache und so Geschichten?
Wenn du einen Stick rausziehst, dann kriegt der Kernel ein Event und weckt den Rechner wieder auf. Also es geht irgendwie. Oder irgendwas kriegt ein Event und weckt den Rechner auf. Er wacht auf jeden Fall auf, wenn du einen Stick ziehst.
Und was? Obwohl zugeklappt ist.
Ja.
Ah, interessant.
Er geht dann auch wieder in den Standby. Er wacht kurz auf. Und wenn du nicht aufklappst, dann dauert es ungefähr 30 Sekunden oder so um den Dreh rum und dann geht er wieder in Standby.
Und was mit cool. Suspend to Disk?
Kann er nicht.
Kann er gar nicht.
Nee. Brauchst du ja dann aber auch nicht.
Nee, geht das Problem einfach, indem man es nicht anbietet.
Ja,
ist aber okay, weil er verbraucht relativ wenig Strom im Suspend to RAM und ich habe ihn eigentlich, ich schalte ihn nie aus. Seit Jahren.
Echt?
Ja,
was,
nur bei Updates.
Was ist das für eine Uptime?
Ja, bei Updates starte ich neu, aber ich kann mal gucken, was ich für eine Uptime habe. Aber nicht so hoch, weil ich habe neulich wieder Updates eingespielt.
Das ist ja echt mal cool.
Ja.
Also es geht.
Was?
Also man kriegt.
Es geht sehr schnell übrigens. Das Einschlafen dauert, glaube ich, so 2-3 Sekunden, das Aufwachen dauert eine Sekunde.
Oh, das ist cool natürlich.
Und die Platte wird geparkt und alles? Kannst dann mit rumschleppen und drauf rumhauen und so?
Ja.
Das ist cool.
Sehr praktisch. Also es geht, man kann es theoretisch in den Griff kriegen.
Hm. Ich habe 13 Tage Uptime.
Und
wie lange?
Ja, ich habe davon ein Update eingespielt, habe ich dir gesagt.
Wie lange hält der Akku, wenn du keinen Suspend-to-RAM hast und wie lange hält er bei Suspend-to-RAM?
Also du meinst, wenn er einfach so läuft?
Ja, genau.
Hielt er mal 4,5 Stunden und jetzt hält er noch ungefähr 2,5 Stunden oder 3 Stunden. Das Notebook ist 3 Jahre alt. Und
okay.
Ja, hat mich auch verwundert. Also ich bin auch eher anderes gewohnt gewesen von meinen älteren Notebooks. Und im Suspend to RAM, ich weiß nicht genau, also vielleicht 3 Tage oder so.
Oh, ja, das ist natürlich.
Weiß nicht genau, ungefähr so, also es hält schon eine Weile.
Fett.
Das ist natürlich cool, ja.
Ich glaube, wir machen wieder ein bisschen Musik.
Ja.
Na, eins will ich noch sagen, warte kurz. zu diesem Max, was ich auch ziemlich cool finde, wenn der Akku zur Neige geht,
ja,
dann tue ich ihn einfach raus im Betrieb. Hat dann 30 Sekunden Zeit, wo er sich von irgendwelchen Puffern ernährt.
Ja. Er frisst deinen RAM auf und ernährt sich von den Daten und gewinnt daraus Energie durch negative.
Kann den Akku reinstecken.
Ja.
Das finde ich voll geil.
Ja, das ist gut. Das geht recht schnell. Man klappt ihn zu, es dauert 2-3 Sekunden, er ist im Standby. Akku raus.
Ach, im Standby, du kannst aber auch im Betrieb machen, nicht im Standby.
Nee, im Betrieb nicht.
Doch, habe ich aber schon gesehen.
Ich kann's.
Hat der Mike aber schon gemacht?
Du musst ihn zuklappen, er wird ihn zugeklappt haben.
Er war nicht zugeklappt.
Okay, dann war er aber im Sleep-Modus.
Manuell in Standby gesetzt.
Ich glaub's nicht, dass es tut. Also ich kann es gern probieren, aber.
Ja, mach mal, eine kleine Abtreibung.
Ja.
Das, dann habt ihr alle kein Internet mehr.
Okay, lass es.
Ja. Genau, wir wollen noch. Bei der Gelegenheit kann man auch mal gucken, was um.
Wir probieren ein bisschen rum.
Achso, ja, genau. Vielleicht sollten wir auf den Chat eingehen hier.
Da war
also wir wurden beauftragt,
Musik.
Ja, es korrekt GNU-Linux zu nennen. Oh. Und nicht Linux.
Oh, ja.
Was denn genau sollen wir GNU-Linux nennen?
Ja, Linux.
Ist ja GNU-Linux.
Wenn wir hier von Linux on Laptops reden, sollen wir von GNU-Linux on Laptops
Warum
reden.
Warum das denn?
Naja, weil ja dann noch das ganze OS dazugehört zum Kernel.
OS zum Kernel? Was?
Okay.
Ja, bisher haben wir ja eh nur die ACPI-States beschrieben also, und die haben nichts mit GNU zu tun.
Das Betriebssystem ist streng genommen nur der Kernel, aber wenn wir von Linux reden, meinen wir eine Distribution und da gehören die ganzen Programme dazu.
Dann sollten wir von GNU Linux.
Ist quasi ein Alias.
Ah, wieso sollen wir von GNU Linux sprechen? Es gibt auch Distributionen, die wenig mit GNU zu tun haben, oder?
So, sag mal eine.
Ich will nicht, ich will es nicht ausbrechen. Ich will Musik machen. Ja, was ist mit SUSE? Was hat, ja?
Ja, die ganzen GNU. Die ganzen Tools, die ganzen Userland-Tools, so drumrum um Kernel.
Ja, aber
kommen alle von ja, aber, ja, schon, aber nicht ausschließlich. Da kommen die meisten, das aber meiste
kommt.
Der größte
Teil?
Der größte Teil. Das müssen wir nicht erzählen, dass bei SUSE der größte Teil von GNU kommt. Das sind ein paar Pakete vielleicht. Und der ganze Rest ist irgendwie von irgendwelchen Leuten, die das halt zusammengepackt haben, bei SUSE sogar kommerziell und. Also. Keine Ahnung, ich würde nicht von GNU Linux sprechen, wenn da nicht ausschließlich GNU-Zeugs drauf ist.
Ja, aber diese Diskussion kann man auch eigentlich ganz einfach abbrechen, weil was wir bisher besprochen haben, war eh nur Kernel intern und also die ACPI-States, da haben ja die GNU-Tools überhaupt nichts mit zu tun.
Ja.
Also insofern, bisher war alles Linux, nichts GNU Linux.
Okay, ban all GNU.
Ja, jetzt tun wir Musik spielen und dann probieren wir mal mein Notebook, den Akku rauszunehmen, wenn es läuft. Wir reden das nochmal.
Ja, wir sind dann wahrscheinlich gleich offline. Tschö.
Tschüss. So, Dale, da sind wir wieder. Wir sind hier, ihr seid hier bei Dev Radio. Wir sind vom Carsten Club Ulm und so weiter. Ulm.cc/dev/radio.
und Irk und so weiter. Das könnt ihr alles sehen. So, zurück zum Thema. Ah ja, genau, was ich sagen wollte, zu GNU, ja, weil wir uns da jetzt, ich muss es mal erklären, wie das eigentlich so lief. Also, dieser Richard Stallman, den hat es irgendwie voll angekotzt. Und dann hat er gesagt, er nimmt sich jetzt vor, er baut ein freies Betriebssystem. Frei bedeutet freie Software, also Source Code offen, du darfst, gibst den Source Code weiter, jeder kann den modifizieren oder dafür verwenden, was er Bock hat und so weiter und so weiter. Also diese GPL eigentlich. Und er hat auch ziemlich viel gemacht zusammen mit seinem Team, nur in Kernel ist er uns bis heute schuldig geblieben. An den GNU Herd schrauben sie jetzt seit zig Millionen Jahren und kriegen es irgendwie nicht fertig. So. Zu dieser Zeit, als diese GNU-Bewegung so in Fahrt kam, gab es halt diesen lustigen Finn, diesen Linus Torvalds, der war doch ein Finn, oder?
Ja.
Diesen Linus Torvalds, der dann angefangen hat, an sein Betriebssystem rumzuhacken. Das hieß am Anfang übrigens Freaks.
Ja.
Und irgendwann wurde das dann immer größer, hat sich eine Community drumherum gebildet, dieser Effekt, den, wie heißt der? Vergessen. Balthasar the Cathedral.
Was? Wovon redest du?
Ah, wer hat das geschrieben? Ich hab's vergessen. Den Namen vergessen. Raymond. Raymond war das. Genau.
Wenn du das sagst.
Ja. Dieser Effekt ist da quasi so passiert. Diese Community hat sich gebildet und das Ganze wurde immer fetter, immer besser und so weiter. Und Linus hat sich dann irgendwann entschlossen, er stellt sein Betriebssystem unter GPL. Weil er das ganz gut fand. Hat gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach mal. Das war ziemlich am Anfang. Dann kam dieser Hype und dann haben die Leute alle GNU-Software genommen, also das ist die Bash, das sind Tools wie Less und Grep und Seed und die ganze Toolchain und die Bin-Utils und alles, was man so braucht, das kam alles von der GNU, aber die haben einen Linux-Kernel genommen, weil es gab ja keinen GNU-Kernel, so, und oder kein Kernel von der GNU. Und dann ist dieser Linux-Hype passiert und die Leute haben zu dem ganzen Paket immer Linux gesagt und das hat die GNU-Leute angekotzt. Weil die haben irgendwie die ganze Drecksarbeit gemacht, kriegen aber keinen Ruhm dafür. GNU kennt kein Mensch, Linux kennt irgendwie jeder. Und deswegen pochen die darauf, dass es nicht Linux, sondern GNU Linux heißt.
Ja, verstehe.
Und daher kommt dieser Streit so. Und das, die pochen heute noch drauf. Das heißt ja zum Beispiel auch Linux-Tag und so weiter. Das regt die irgendwie voll auf.
Eigentlich müsste es Hörtag heißen.
Ja, und wo wir schon mal bei der Sache waren, mit der alten Namensgebung, mit Freaks und so. Der Name Linux, der kam ja auch eigentlich ursprünglich nicht von Linus Torvalds selber, sondern von einem Bekannten oder so, der auf jeden Fall für ihn die ersten Sources geuploadet hat und hat ihm dann halt ein Unterverzeichnis gemacht, was er einfach Linux selber genannt hat halt. Hat halt den Vornamen von seinem Kumpel Linus Torvalds genommen und einfach ein X draus gemacht aus dem S und das war's. Wegen
der Unix-Tradition,
ja, genau.
Das war damals so üblich.
Ja, und der hat es ja auch selber Freaks genannt und da lag es halt schon irgendwie nah.
Irgendwann wurde ihm nahegetragen, er soll doch Linux nehmen, weil Freaks sei der falsche Name, um ernst genommen zu werden.
Ja. Klingt ja auch nicht so richtig Lied, muss man mal so sagen.
Freaks ist doch fett.
Nee.
Findest du nicht?
Das klingt so nach Script Kitty.
Damals hatte ich, glaube ich, noch keine Probleme.
Da gab es keine Freaks. Ja, genau.
Ich glaube, wer seinen Rechner
gibt am keine,
Netz hatte, der war schon echt.
Ja, gibt keine ASM Script Kitty. Ne?
ASM?
Ja, damals die Zeit ASM, vielleicht ein bisschen C.
Ach so, Assembler.
Ja.
Assembler, ja, das Script-Kit, ich glaube, das ist per Definition ausgeschlossen.
Ja, ich glaube schon, ja, denk schon.
Ja. Okay. So sieht's aus, genau, deswegen GNU. So zum Thema.
Ja.
Wo waren wir bei Software Suspend, waren wir,
gell? Ja, genau, wir hatten halt die States mal ein bisschen durchgesprochen und was halt To Disk und To RAM und so ist und wie es funktioniert und wie gut es funktioniert bei Murx. Hast du jetzt eigentlich meinen Akku eben rausgezogen?
Nein, also mein Akku war leer und ich muss ihn erst wieder ein bisschen aufladen, bevor ich das testen kann.
Er traut sich nur nicht.
Ja, aber trotzdem, wenn der Akku leer geht, schaltet er automatisch in
Suspend
to RAM.
Ja.
Genau. Das schaltet auch fett.
Ja, das.
Sowas will ich haben.
Das hält ungefähr, ja, größenordnungstechnisch zwischen 6 und 12 Stunden. Dennoch.
Was halt auch ganz beliebt ist eigentlich, ist unter Linux dann, wenn man halt Suspend to Disk eingestellt hat, dass dann einfach, wenn man noch ein paar Sekunden Akkuladezeit quasi hat, dass man halt automatisch to Disk suspenden lässt, weil da bleiben halt die Daten alle, wenn es halt funktioniert hat, auch alle gesichert und ist daher auch eigentlich ganz schön.
Zu dem Thema Suspend oder nicht Suspend, viele kennen ja einen Fefe hier aus dem CCC-Umfeld und der ist ja so der Slimliner schlechthin. Und finde ich also gar schon C++ zu dick, ja. Nur reines C und so weiter. Und ja, ohne Witz. Und der sagt, das ganze Suspend-Geraffel brauche ich nicht. Mein Rechner bootet schneller, wie dass er vom Suspend to Disk zurückkommt.
Also nicht schneller als meiner vom Suspend to Disk zurückkommt.
Ja,
ich glaube nicht. Kein Suspend to Disk, dachte ich.
Ja, stimmt. Suspend to Disk
ist. Ja. Ist halt auch einfach immer die Frage, was man damit macht. Also wenn man halt viele Programme immer hinten offen hat und die halt auch ständig benutzt, würde ich sagen, ist halt.
Okay, Suspend er verwendet keine Clips.
Ja, der benutzt sagen. Wahrscheinlich noch nicht mal X und nur seine Konsole und dann geht wahrscheinlich das Booten schneller. Das kann vielleicht
aber
sein.
Aber X-Server braucht nicht so lang zum Starten.
Es kommt drauf an, was halt auch noch gestartet ist. Wenn du halt zum Beispiel ein KDE hast oder so, das frisst halt... Ja, ja, war ja nur ein Beispiel.
Nicht, aber ich behaupte es jetzt einfach mal. Ich glaube, in hoher Wahrscheinlichkeit habe ich recht.
Ja, ich denke auch. Aber es war ja nur ein Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein KDE hat, dann geht es wahrscheinlich schneller, wenn man es halt...
Ja, aber wenn du ein KDE hast, der kann ja Session Management machen. Der kann sich mal irgendwelche Applikationen offen waren und die wieder alle starten, dort wo sie waren und so weiter.
Ja, gut.
Und wenn du jetzt zum Beispiel eine IDE wie Eclipse verwendest und, ja gut, musst eine Weile warten, bis die gestartet ist und so, die kann auch Session Management.
Ja, ja, aber...
Wieder alle Dateien aufmachen
ja, und so. Ja, klar, aber die wenigsten Applikationen können halt Session Management, ist ja eigentlich so. Also sowas wie Eclipse kann es vielleicht und halt auch der Window Manager KDE, aber viele Programme einfach nicht. Wenn du zum Beispiel eine Datei irgendwo gespeichert hast, wenn es nur eine Textdatei ist, musst du halt normalerweise selber wieder laden. Oder das gleiche gilt halt auch für Bildeditoren, also für alles Mögliche eigentlich. Wobei es bei Bildeditoren mit dem Suspenden eben ein bisschen eng werden könnte, weil wenn er halt die Swap vollgeschrieben hat, kann er halt schlecht in die Swap seinen,
ja.
seinen Image ab, reinschreiben. Richtig.
Ja.
Afaik benutzt Fefe durchaus KDE, wird gerade im IRC.
Ja, ja, ja. Ich sehe ihn, er sagt sowas. Kobalt.
Na gut.
Bist du sicher, oder?
Wenn er das sagt, wir glauben unseren Schreibern, oder? Hm. Oder doch nicht? Hm. Egal, lassen wir mal offen im Raum stehen. Wenn Fefe zuhört, kann er anrufen.
Okay, er wird mich anrufen.
0731 9386299.
Na, genau. Ruf uns an, Fefe.
Genau. Und machen uns hier die Hölle heiß, wenn wir deinen Namen in Verruf bringen. So. Ja,
mit KDE zusammen oder so.
Ja, machen wir weiter. Können wir noch was
sagen? Alle Leute assoziieren Fefe jetzt mit KDE.
Ja. Könnten eine Webseite dazu machen.
Also Fefe ist der Main Developer von KDE.
Ja. Und alle Support-Mails sollten zu ihm gehen.
Support-Mails bitte an die data.cc.de.
Ja, genau. ja. Mit den States sind wir da durch, oder? Willst du noch was sagen?
Nö, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, das ist so das Wichtigste dazu. Wenn einer Fragen hat, kann er ja auch anrufen.
Ja, was genau ist ein ACPI?
Ja, das ist halt einfach dieser Standard für Power-Management oder für die verschiedenen States Power-Managements. Also es hat halt damals das APM abgelöst und das soll halt einfach eine Generalisierung geben. Also das System muss ja da relativ nah mit dem BIOS zusammenarbeiten, damit das auch wirklich alles funktioniert. Und ohne eine vernünftige API klappt es halt nicht. Und die haben sie dann halt einfach ACPI genannt. Das ist der Advanced Control Power Interface. Da hört man ja schon Interface. Sagt halt einfach, dass es quasi nur eine Standardisierung ist. Ich glaube, das zieht jetzt gerade an seinem Akku rum.
Gibi!
Ausgerechnet. Nimm mal ab. Das ist bestimmt Fefe. So, wo muss ich denn drauf?
Wahnsinn.
Dead Radio, hallo? Es piept blöd.
Und der hat wieder aufgelegt.
Ist also kein Fefe. Schade, schade.
Schade. Mann, unser erster Anruf. Verdammt. Voll versaut. Ruf nochmal an.
Ja, wer auch immer es war, nochmal. Gut, will nicht mehr.
Okay, wo war ich genau? Ich wollte
mit. Ja, der wollte gerade.
Ja, wollte seinen Akku gerade rausziehen.
Und? Tut mir leid. Aus.
Ja, er ist aus und jetzt sind wir offline.
Steck mal rein wieder.
Ist wieder drin.
Und? Aus.
Ja, aus. Er muss natürlich vorher einen Standby. Weißt du, liebe Jungs und Mädels zu Hause an den Radiogeräten, macht das am besten nicht nach.
Liebe Kinder zu Hause.
Ich habe vorher gesynkt.
Vielleicht geht das ja auch
ja,
nur,
okay.
Vielleicht geht das
dann
ja auch
hatte
nur
ich wohl Unrecht so.
Vielleicht geht das ja auch nur mit neueren Macs.
Ich hab das mal gesehen.
Meine schöne Abteilung.
Ja, vielleicht geht das nur mit neueren Macs. Ha? Vielleicht geht es nur mit neueren Macs.
Kann schon sein, ja.
Wer weiß.
Hm. Ja. Na gut.
Müssen wir jetzt einfach so akzeptieren. Oh, jetzt macht er Musik.
Eigentlich war das gerade ein Social Engineering auf. Also, als DOS-Attacke so. Ich hab ihn verarscht.
Auf unser Waveline, ja.
Genau. Scheiße, stimmt. Wir sind off. Machen wir schneller. Ja, okay, machen wir hier Sendung weiter. Ja. Und zwar Linux und Laptops, was auch sehr interessant ist, Linux auf einem iBook zum Laufen zu bringen oder auf einem PowerBook zum Laufen bringen.
Ja, wobei das jetzt nicht so richtig in die Sendung passt, oder?
Warum nicht? Ist noch auch Laptops, finde ich nicht.
Ja, so. Doch. Ja, kann man vielleicht so nennen, oder?
Ja, ich denke doch.
Ja, ich meine, generell ist es ja einfach so, der Kernel kompiliert auf zig Architekturen und da klappt natürlich auch PowerPC. Wobei, wie sieht es eigentlich aus mit den neuen MacBooks? Sollen die auch Intel-Prozessoren kriegen? Wahrscheinlich, oder?
Geh mal rein in die Wunde. Ach. Klingelt schon wieder.
Jo.
Zählt mal ab hier.
Bestimmt Fax.
Dev Radio, hallo?
Ja, toll. Ganz klasse.
Na gut. Sind wir zu blöd, oder?
Nee, da terrorisiert uns einfach irgendwer.
Glaubst du, oder?
Ja, ich denk schon.
Verdammt.
Okay, also ich gehe mal nicht auf die Frage ein, sondern beantworte einfach eine andere, die nicht gestellt wurde.
Clever.
Linux läuft auf PowerPCs, zum Beispiel Ubuntu, Debian gibt es glaube ich auch und SUSE gibt es auch. Ja,
und YellowDock klappt glaube ich auch, wenn das ja, wahrscheinlich keiner benutzt.
Also bei den alten PowerBooks gibt es da beispielsweise auch gar keine Probleme. Bei den neuen PowerBooks funktioniert zumindest die AirPort Express-Karte nicht. Weil es dafür keine Treiber gibt, weil die Architektur wohl so proprietär ist, dass die Entwickler da nicht rankommen oder die Leute, die sich die Zeit nehmen würden, einen Treiber dafür zu schreiben. Ansonsten läuft, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Man muss halt in die Foren rumgucken, wie man jetzt seine Tastatur irgendwie angesteuert kriegt, wie man seinen Backslash,
das kenne ich ja irgendwo,
wie man seinen Backslash herbekommt. Also die Tastatur läuft, nur halt die Tastenbelegung ist ein bisschen anders. Ach so. Auf dem Mac.
Na gut.
Was gibt's noch? Ja, das müsste eigentlich so gut gewesen sein. Auf meinem PowerBook, also ich habe dann Ubuntu drauf laufen, Standby, also Suspend to RAM funktioniert einwandfrei. Ja. Genau.
Ja, und so.
Viel mehr kann ich dazu gerade auch nicht sagen.
Ja. Jetzt zurück zur eigentlichen Frage, Mux.
Wir können ja, Jeopardy spielen. Mux antwortet einfach irgendwas und wir müssen die Frage erraten.
Die Frage war nach den Intel-Prozessoren. Ja, die werden wohl kommen, aber keine Ahnung, wie die das machen wollen. Also, ich glaube, das weiß momentan noch niemand so wirklich, beziehungsweise der das, ja, ich habe schon alles Mögliche darüber gehört.
Die Gerüchte.
Also, wie die das jetzt nun machen, dass da nur macOS drauf läuft und oder beziehungsweise dass macOS nicht auf beliebige Hardware läuft oder ähnliches, kein Plan, wie die das machen wollen.
Ja, die Sache,
ich kann es mir vorstellen, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei.
Die Sache ist ja auch, was ich gehört habe, ist ja, kommen da ja auch keine standardnormalen x86-Prozessoren rein, sondern halt irgendwas Spezielles von Intel, was sie ja extra dafür machen, oder?
Ich dachte schon, x86-Prozessoren, aber ich schätze mal,
die werden normalen,
da,
ne?
So eine Art TCPA-DRM-Zeug draufbauen, das da, aber ich habe keine Ahnung.
Na gut.
Ich weiß es einfach nicht.
Also, wenn wieder irgendwer eine Ahnung hat, anrufen.
Ja,
wir wollen immer nur, dass uns jemand anruft und nicht nur das Klingeln.
Oder falls derjenige, der gerade angerufen hat und es hat irgendwie nicht funktioniert, falls er irgendwie in den Chat kommen will und uns sagen, wie das so bei ihm so ausgesehen hat oder warum das nicht funktioniert hat, wie auch immer, weil wir haben uns vorher mal selbst angerufen und es hat gut funktioniert. Weiß nicht genau. Also, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen könnten im Chat oder so, wäre das auch nicht schlecht zu unserem Telefonsystem.
Ja, wir sind jetzt auch wieder im Chat. Habe ich jetzt gerade mal so festgestellt.
Sind wir wieder da, oder?
Ja.
Also wenn einer von da angerufen hat und so, könnt ihr mal da was schreiben, dann wissen wir wenigstens, wer der Übeltäter war. Dann
würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik.
Ja,
genau. Bis gleich.
Tschüss. Ja, da sind wir wieder.
Ja, nachdem der letzte Block ein bisschen inhaltlich leer war,
nett formuliert,
ein bisschen weitermachen. Methoden zum Akku sparen.
Ja.
Was kann ich alles machen jetzt? Also softwaremäßig. Die Hardware-Seite haben wir
vor einer Stunde
abgeschlossen.
Ja, es gibt zum Beispiel, was da ganz nett ist der CPU Frag Daemon, beziehungsweise CPU Frequency Scaling im Kernel. Das heißt, man kann halt die Prozessorgeschwindigkeit kann man halt bei laufendem Betrieb einfach ändern. Da gibt's im Kernel gibt's drei Policies für. Gibt es einmal Performance, da läuft er halt auf voller Power, ist halt so schnell wie er kann, aber dafür frisst er halt auch das Maximum. Dann gibt es halt Power Save, da hat er halt relativ, also da ist er halt so langsam wie er kann und dafür frisst er halt auch am wenigsten Akku und dann halt, wie heißt das letzte, also das Custom halt, da kann man halt selber einstellen. Also man kettet halt quasi die Geschwindigkeit oder echoed sie an eine Datei im SIS und dann ändert er daraufhin die Geschwindigkeit. Und genau das benutzt halt auch dieser CPU Frag Daemon. Das ist eigentlich nur ein Tool, was halt überwacht, wie viel Akku noch da ist, wie viel Prozessorauslastung quasi gerade ist und daraufhin dynamisch ausrechnet, wie schnell der Prozessor jetzt optimal sein sollte.
Kann man ziemlich gut konfigurieren, habe ich gesehen.
Ja.
Wobei der Default eigentlich taugt.
Ja, es kommt auch drauf an. Also ich muss zum Beispiel ehrlich sagen, bei mir, ich habe einfach PowerSafe, weil für die meisten Sachen mit dem Laptop, die ich mal mit dem Laptop mache, reichen eigentlich 650 MHz. Also das ist jetzt bei mir, ich habe jetzt leider nur ein AMD XP Mobile drin, 2000er. Und der kann scalen runter bis 650 MHz. Und also ich muss ja eigentlich sagen, das reicht für mich meistens. Also für ein bisschen Internet surfen und Textdateien schreiben funktioniert es halt. Also ich setze es dann halt hoch, wenn ich einen Kernel kompilieren will oder so, damit er nicht ewig braucht. Aber ansonsten...
Ist das darunter gerade diese Speedstep und so weiter Technologie?
Ja, das ist, also ich glaube, die von Intel heißt Speedstep und die von AMD heißt irgendwie anders. Ich kann mal gucken, ob ich jetzt auf die Schnelle was finde. Aber... Naja, steht jetzt nichts.
Egal.
Kann ich irgendwann später mal nachreichen oder so. Aber auf jeden Fall ist es quasi das Gleiche. Also es ist halt einfach nur Prozessor hoch- und downscalen für halt mehr Akkulaufzeit.
Vorher im Chat kam eigentlich das, was wir vermutet haben. Je öfter du pro Zeiteinheit Energie umpumpen musst, quasi, desto mehr Energie verbrauchst du.
Ja.
Wahrscheinlich auch klar.
Und
also deswegen brauche ich mehr Energie, wenn die Taktrate höher ist.
Ja, und hier Nano meinte auch eben im Chat, dass er geguckt hätte, dass seine Powerversorgung auch runtergeht, wenn er halt, also die Frequenz, mit der das läuft, die Voltage, geht halt runter, wenn er halt die Prozessorgeschwindigkeit runterstellt. Irgendwie sowas habe ich eben gelesen, glaube ich.
Die Spannung.
Jo, genau, das war das Wort, was mir fehlte.
Ah.
Auf Englisch kannte ich es.
So.
Glaube ich jedenfalls irgendwo eben gelesen zu haben, aber naja.
Ah, was übrigens auch sehr hilft, den Monitor dunkler machen.
Ja, genau. Da gibt's also ich weiß nicht genau, wie es aussieht, ob es da jetzt inzwischen mal generelle User-Tools gibt. Also es gibt auf jeden Fall ein Kernel-Modul dafür. Fürs Backlight-Dimming heißt es, glaube ich. Oh, Telefon.
Wir probieren es einfach nochmal.
Jo.
Der Freddy, hallo?
Ja, servus. Könnt ihr da mal auf eurem ISP-Server einen anderen Port freischalten, weil ich komme da irgendwie nicht durch, so auf dem 6667er, ne?
Wie bitte gerade nochmal? Alex hat gerade...
gequatscht.
Alex, besorgt dir mal einen Kopfhörer. Alex hat nicht den Kopfhörer.
Ja, nee, geht ja nur darum, dass ich hier in den IRC komme und
okay.
Der Port 6667 wird halt geblockt auf meiner Screen-Session.
Oh, okay, dann müssen wir mal gucken, was da los ist.
Bist du Exi? Martin?
Marcel!
Ah, hi Martin!
Grüße auch von Jule und so, ne?
Ja, zurück.
Okay, wir
ja, Mux, das liegt also nicht an euch, das liegt hier an Hetzner, weil die sperren halt. Und ich habe da halt eine Screen-Session laufen und da wollte ich dann halt rein, aber... Umstand ist, dann mein Gott.
Verstehen, ja, können wir schon was machen. Ich habe jetzt den Irk nicht aufgesetzt, aber FH vielleicht? War das FH, Alex?
Ich weiß nicht, was
es ist. Hast du mal 668 oder so getestet?
Nee, ist nur 6667 offen.
Nur das offen, tja.
Ja, es geht um den Port, der geblockt ist.
Ja.
Naja, gut, wir schauen mal, ob wir was machen können und sagen es dann irgendwie im Radio, nicht im Chat.
Okay, dann hört sich, ne?
Okay, alles klar,
Martin. Viel Spaß, ciao, gell?
Ciao.
Tech-Support oder was?
Hey, es hat funktioniert, unser Telefon. Ich bin so stolz auf uns.
Ja. Und ich hab's versaut, weil ich keinen Kopfhörer hab, verdammt.
Ja. Fühl dich schuldig.
Ja, mach mal weiter mit der Sendung, oder?
Ja, ich mach mal. Ja.
Monitor.
Ja, genau, richtig. Da war ich dran.
Der größte Teil wird verbraten einfach.
Ja, das Problem ist, also so wie ich es bisher gesehen habe, ist da leider der Support relativ schlecht. Also ich habe bisher nur für einzelne Modelle wirklich da Treiber gesehen. Also es gibt halt immer im Kernel gibt es dieses Backlight-Dimming, aber irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert und ich habe halt gelesen, dass es da für IBM extra was gab, glaube ich, ein Tool.
Das ist softwaremäßig, das gemacht wird.
Ja, genau, richtig.
Okay, für was brauchst du? Kannst du auch von Hand machen.
Wie kannst du denn von Hand das runterstellen?
Bei mir geht's, da gibt's ja lustige Taschen.
Ja, aber die hat halt nicht jeder. Zum Beispiel bei mir, also bei mir geht's halt nur ganz minimal und das geht halt noch softwaremäßig, glaube ich, mehr.
Ah, okay.
Glaube ich, denke ich, meine ich. Es wäre auch ganz nett,
kannst du den Monitor ausschalten bei dir? Taschen. Bei mir geht es.
Ja, ich glaube schon. Sie geht aus, aber wieder sofort wieder an. Ja, geht, glaube ich, bestimmt. Ja,
weil das jetzt bringt auch aus. Ziemlich viel. Also wenn ich nur mal stehen lassen will, nichts mache und im Akkubetrieb bin und so,
ja,
Monitor ausmachen bringt viel.
Nett, ja, das kann man auch nett über diese DPMS-Einstellungen vom X machen, dass der halt nach, also Monitor kann, glaube ich, das klappt, glaube ich, bei so ziemlich jedem Laptop, dieses DPMS. Da gibt es in der X-Config, also X3 oder X.org, bei anderen weiß ich es nicht, gibt es halt diese Enable DPMS Setting. Dann kann man dem zum Beispiel sagen, also es gibt einmal dieses Blanking, da wird er halt schwarz gezeichnet, aber das bringt nichts. Das ist nur Fake quasi. Ja. Und dann gibt es halt noch dieses richtige DPMS, da wird halt der Monitor ausgeschaltet und dann gibt es, glaube ich, dieses V-Sync und H-Sync Sleep, also wo dann halt bestimmte Sachen da ausgeschaltet werden. Was genau das ist, weiß ich jetzt nicht.
Das Wichtigste ist doch, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
wird. Ja, da werden auf jeden Fall einzelne Sachen, also ich glaube einmal die Hintergrundbeleuchtung, einmal irgendwie irgendwas, was
weiß ich. Das Zeichnen an sich
oder ja, so. Irgendwas wird auf jeden Fall abgeschaltet. Die brauchen halt, je mehr Strom gespart werden soll, desto länger brauchen die halt auch wieder, um halt zurückzukommen quasi. Aber wenn man den halt komplett abschaltet, glaube ich, braucht es bis zu 10 Sekunden oder sowas, je nach dem Monitor halt. Dafür spart er halt aber dann richtig Strom. Also kann man halt einschalten, dass er halt nach einer gewissen Zeit von Nichtbenutzung halt automatisch anspringt. Das kann halt der X-Server selber. Also das braucht man nicht per Hand unbedingt abstellen. Kann man halt gucken, wie man will. Ja.
Weitere Möglichkeiten, Strom zu sparen?
Ja, da gibt's softwaremäßig. Ja, es gibt im Linux-Kernel selber, da ist auch eine schöne Dokumentation dazu, das ist der sogenannte Laptop-Mode. Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern nur so ein zusammengestelltes, relativ intelligentes Skript, was dir Schreibzugriffe quasi verringert. Es guckt halt, dass nur in gewissen Intervallen quasi geschrieben wird und die Festplatte wird zwischendurch halt downgespinnt mit HD-Palm. Hm. Und das erhöht halt auch die Akkulaufzeit ungemein. Also bei mir hat die bestimmt 20 Minuten ausgemacht.
Weil die Plattenmechanik halt viel verbraucht.
Ja, wobei das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe gehört, dass Festplatten normalerweise nur eine begrenzte Anzahl von Spin-Downs haben. Und also Laptop-Rechner haben schon mehr Spin-Downs, aber also Laptop-Festplatten, aber ich würde zum Beispiel sowas nicht laufen lassen auf dem Heimrechner. Da kann man es ja vielleicht auch mal aus Lautstärke gründen oder so, aber das glaube ich nicht empfehlenswert, weil da hat die Festplatte nur eine gewisse Anzahl von und dann irgendwann ist Schluss.
Ja, aber das hält schon ein paar Jahre.
Nicht unbedingt, nein. Ich habe da was von 10.000 oder so gelesen und wenn du das halt am Tag 5 bis 10 Mal machst oder so, das summiert sich schon hoch, glaube ich. Also muss man halt gucken. Ja doch, dann wäre es trotzdem ein paar Jahre. Ja, muss man halt einfach mal gucken, je nachdem, wie man auch die Einstellung hat. Also man kann es ja auch eher aggressiv einstellen. Also
er stellt einfach die Caches höher, oder?
Ja.
Zwischendurch
automatisch downspinnt, ja genau, richtig. Ah. Ist auf jeden Fall nett, hat aber zum Beispiel bei mir was so, wenn ich das gemacht habe und ein Video von der Festplatte abspiele, dann ruckelt er in gewissen Abständen, weil da halt der Cache nachladen wird.
Schlechte Idee, das zu tun. Das Video würde ich eh nicht im Akkumodus.
Es kommt drauf an, je nachdem, was man damit macht. Dann halt.
Würde ich den Laptop-Mode ausschalten, also
wenn ich nicht mehr viel Akku habe und das Video noch schnell ein paar Freunden irgendwas Wichtiges zeigen möchte, muss man halt wissen, ist halt nur einfach nur eine Information, dass man sich nicht wundert, jetzt ruckelt mein Laptop auf einmal, was ist denn jetzt los? Mhm. Also der kann halt zum Beispiel schon zu ruckeln führen.
Und wie stelle ich den Laptop-Mode ein?
Das ist einfach ein Skript, was aufgerufen wird mit Start oder Stopp. Kannst du dir schön in die Init-Skripts legen. Nett ist es natürlich sowas dann über...
Der muss ja irgendwie in den Kernel reingreifen, dass die Caches größer sind.
Das ist einfach, das ist schon drin. Das ist einfach eine API, die da ist. Macht er wahrscheinlich über das PROC oder über das SIS oder so. Da muss ich den Kernel
aber reinkompilieren.
Nee, das ist automatisch drin.
Ah, okay.
Also ich habe da auch keine Option für gesehen und es klappt auch. Also und cool. Das meiste, da muss er ja eh nicht viel mit dem Kernel machen. Das läuft ja über HD-Palm, hat man ja eben gesagt. Also ich glaube, damit kann man auch die Cache-Größe vollstellen. Muss man halt mal gucken. Auf jeden Fall funktioniert es und es funktioniert ziemlich gut. Ja. Noch eine Möglichkeit ist halt, es ist auch abhängig davon, wie viel RAM in dem Laptop drin ist, vielleicht häufig benutzte temporäre Sachen, also wenn man zum Beispiel viel im /tmp hat oder sowas, vielleicht das mit tmpfs zu mounten, dann wird die Partition im Arbeitsspeicher angelegt und die Festplatte kann länger oder häufiger downspinnen. Ist halt auch wieder eine Möglichkeit, um Festplatten zu
spielen. Viele Programme auf Temporum arbeiten.
Genau, richtig. Ja.
Dann sollte man aber vielleicht auch seine Logfiles.
Ja, genau, und das auch häufig gemacht, richtig. Also war Log halt ins TMPRF. Das Problem ist dann, du hast halt keine Log.
Hast kein
Log mehr, genau. Also ob das wirklich, ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Muss man sich halt selber abwägen. Um halt wieder auch Schreibzugriffe zu sparen, ist halt auch anzuraten, vielleicht dann die Swap zu disablen. Braucht man ja meistens, weil, also wenn man zum Beispiel 512 MB RAM hat, so habe ich es, und da greift er, glaube ich, auf die Swap auch nur zu, wenn er große Bilder öffnet oder sowas.
Wenn halt RAM nicht mehr reicht.
Ja, also wenn es halt eng wird.
Swap disablen kann ja ein bisschen auch schlecht sein, wenn du den Speicher brauchst.
Ja, klar, ist halt abhängig davon. Muss man halt, es sind ja alles keine, das sind ja immer nur Methoden, die man anwenden kann, wenn man will. Also ist ja natürlich nichts perfekt.
Also in dem Teil geht es einfach um Plattenzugriffe minimieren.
Genau, richtig.
Nur kurz zu dem Anrufer, zu unserem IRC-Problem. Ich habe da jetzt eben einen Tunnel aufgesetzt auf mirx.ismus.de.
Wie schreibt man das?
ISMUS wie
Ismus halt.
Wie Ismus halt.
Ismus heißt, ne? Ismus wird man mit Doppel-S schreiben.
Okay,
ja, nee.
Mit einem S. Mirx.ismus.de Port 6668. Wenn du damit rauskommst.
Ja, wir werden Petzner uns, kann nur 6667 nicht.
Okay, wir werden uns da ja, irgendwas
super,
aus...
Bei einem Superprovider, der einen IRC-Port spart. Oh Mann, das ist eine... Oh.
Wir werden uns da was ausdenken in Zukunft, aber jetzt mal eben
zum also Schnellen. Also im Burgernetz liegt es sicher nicht, ja.
Als kleiner Workaround auf jeden
Fall. Policy dort ist nämlich, dass man nicht blockt. Und ich finde es extrem übel, wenn ich zu irgendeinem Provider gehe und bei dem Internet kaufe und dann kriege ich nur halbes Internet, weil irgendwelche Ports gesperrt sind. Ja,
ich wollte jetzt auch gar nicht ablenken.
Das ist eine Unsitte, unglaublich.
Ja.
Ban all Provider, die sperren, ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Das Bellevue sperrt auch, oder?
Bitte?
Das Bellevue sperrt auch, oder?
Auf jeden Fall Port 25,
ja,
ne? Ah, nee, das war das Internet.
Sperren File-Sharing-Ports und so.
Ja.
Bringt eh nichts, geht mal auf einen anderen Port oder macht einen lustigen Tunnel, aber naja.
Der Port 25 sperrt die Uni nicht, das wäre blöd bei so einem Backbone-Provider, wenn der Port 25
die Uni sperrt es schon, das die Bellevue sperrt es nicht.
Ja, für bestimmte Rechner sperrt es die Uni, außer für bestimmte Rechner sperrt es die Uni, weil wegen Spam und so, dann können die Kisten da drin schon mal nicht zum Spam-Senden missbraucht werden.
Außer man nimmt halt einfach ein anderes Protokoll.
Ja, zum Beispiel Submission auf Port 587, falls mir jemand zuhört. Falls er also seine eigene Mail selber aufsetzen will. Na, okay.
Ja, sollen wir noch ein bisschen Musik machen, oder?
Echt? Ja.
Wir sind tatsächlich durch.
Ja, volle Stündchen haben wir noch. Ich glaube, dann machen wir noch mal ein bisschen Musik, oder?
Musik.
Ja. So, da sind wir wieder. Ja, ich glaube, das Power Management haben wir jetzt schon gut durchgekaut. Ja, was man jetzt noch besprechen könnte, was häufig bei Laptops auch eine Sache ist, ist WLAN. Ich meine, wenn man schon mit dem Laptop rumläuft und halt nicht mehr kabelgebunden ist, ist es natürlich dämlich, wenn man dann ins Netz will und dann halt ein Kabel reinstecken muss. Nimmt so wieder die Freiheit, die man gerade frisch gewonnen hat, weg. Daher ist WLAN... Da
sind wir extrem empfindlich, ja.
Bitte?
Da sind wir extrem empfindlich bei Freiheit.
Ja. So. Ja, richtig. Ich dachte schon, deine Kabel seien extrem empfindlich. Sind meine nämlich. Ich habe bei meinen Kabeln sind leider überall diese Clipper abgebrochen. Ja. Und die rutschen dann immer raus, wenn ich mich mehr als 30 cm wegbewege. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Darum ist WLAN eine tolle Sache. Und ich denke, dann passt das auch ganz gut jetzt so in die Sendung rein, da noch so ein bisschen drüber zu sprechen, die letzten dicken 10 Minuten. Denke ich mir mal. Hat ja eigentlich fast jeder neue Laptop auf jeden Fall. Und ja, ganz interessant ist da mal erstmal zu gucken, welche Modi es da so gibt bei WLAN. Weil es gibt ja einmal gibt's den Managed Mode, das ist ja den der wird eigentlich meistens benutzt. Der ist halt der Modus, auf den die WLAN-Karte geschaltet wird, wenn man halt zu einem Access Point verbinden möchte und einfach zum Beispiel darüber online geht. Des Weiteren gibt es dann zum Beispiel noch Ad Hoc, das ist halt eine Direktverbindung, also Peer-to-Peer über WLAN quasi. Und ja, dann halt der Modus, wenn man zum Beispiel selber einen Access Point aufsetzen möchte oder halt einen WLAN-Router im Allgemeinen, dann muss man halt den Master Mode benutzen. Den können aber bisher, soweit ich informiert bin, recht wenige Karten oder recht wenige Chipsets. Also Murks hat eben mal einfach seinen tollen Laptop angemacht und wir hatten alle da direkt WLAN hier. Das war natürlich klasse.
Ja, da aber das war der, das, doch, habe ich schon. Das war der Talk-Modus, oder? Ich glaube schon.
Nee, da können wir nicht zwei gleichzeitig rein.
Echt?
Ja, das war Master. Ja, sonst kann. Ja, habe ich doch eben noch gesagt. Hast du mir doch nicht zugehört.
Doch, ich habe schon zugehört.
Ad hoc ist Peer-to-Peer.
Also, das passiert, wenn
doch.
Man eine gute Oberfläche hat, wo man nur klicken muss.
Ja, genau.
Also brauchen wir nicht begreifen, was im Hintergrund so vor sich geht.
Ich bin heute extrem verplant, bitte verzeiht mir.
Dir sei verziehen.
Ja, also auch wenn Murks nicht weiß, er hat eben auf den Master-Mode geschaltet, damit wir auch hier online gehen konnten. Was hast du jetzt für eine Karte da drin? Ist da jetzt...
Das ist eine AirPod-Karte, eine alte.
Mit Prism.
Ich glaube schon.
Thema grafische Oberfläche.
Leute, ihr macht es mir echt schwer. Ich bin kein Mac-User und ich hasse grafische Oberflächen. Ich arbeite ausschließlich mit dem Terminal auf dem Ding.
Und er betet nicht zu Steve Jobs.
Das ist praktisch, man muss nur Internet
sharing. Ja, genau,
nicht richtig. Komm.
Jetzt geht er gleich nach Hause. Okay. Ein bisschen mal Gas rausnehmen hier. Zu von wegen Zentrino und WLAN. Das war lange Zeit ein Problem. Weil es gab keine Treiber für Linux. von diesem, für diese WLAN-Karte, die bei Zitrino dabei ist. Mhm. Und dann kam irgendwann mal dann auf die schlaue Idee, ja hey, schreiben wir doch einen Wrapper um die Windows-Treiber.
Ja, dieses Endis.
Und das war dieser Endis-Wrapper, genau. Und das Interessante an dieser Idee ist, es geht prinzipiell mit allen Treibern, soweit ich weiß. Mhm. Das ist eine prinzipielle Methode, einfach diese Windows-Treiber einzukapseln und dann quasi so ein bisschen Glue drumherum zu schreiben. Ja. So ein bisschen Klebstoff und es dann ins Linux-Treiber-Modell reinpappen. Mhm.
Das klappt auch nicht nur mit WLAN-Karten, sondern auch mit normalen anderen Netzwerkkarten.
Genau.
Aber die Seite hat, die Sache hat natürlich auch wieder eine dunkle Seite. Ja, weil A unterstützt halt auch dieser Endis-Wrapper nicht alle Sachen. Also man bekommt zum Beispiel mit diesem Endis-Wrapper bekommt man auch nicht den Master-Mode hin.
Und er kann, glaube ich, er konnte lange Zeit keine Encryption.
Ja, es kann auch sein. Was halt so von der Ideologie her böse ist, wenn man halt einfach sagt, ja, es gibt ja diesen tollen Endis-Wrapper, brauchen wir ja keine Treiber für schreiben. Und das ist natürlich nicht so klasse, wenn halt weiterhin aus diesem Grund wirklich nur Windows-Treiber gemacht werden, weil es gibt ja halt so ein Tool, um die hin zu benutzen. Das ist natürlich nicht so schön. Also es gibt viele Idealisten, die im Internet Leute verdammen, die den Endis-Wrapper benutzen. Nach dem Motto, würde ich niemals machen. Ich benutze lieber gar keine WLAN-Karte als eine mit Endis-Wrapper.
Ich habe es eine Zeit lang verwendet, die Endis.
Ich habe es mal probiert zum Testen von einer WLAN-Karte von einem Freund. Es hat auch wirklich reibungslos funktioniert. Aber ja, es ist halt einfach so eine Sache.
Ja, aber mittlerweile gibt es glücklicherweise einen Treiber, einen nativen Linux-Treiber für diese
Zentrinus.
Für diese Zentrinus. Und der ist super duper. Der kann
Encryption. Aber den Master Mode kann er nicht, oder?
Können sie die Zentrinus eigentlich?
Kann das, glaube ich, jede WLAN-Karte.
Okay, ich habe es noch nie probiert.
Also was ich gelesen habe, ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, weil ich wollte mir halt zu Hause selber einen Router zusammenbauen mit WLAN-Funktionalität.
Ja.
Und was ich gelesen habe im Internet ist, dass nur die Prism-Chipsätze den Master Mode können. Vielleicht weiß irgendjemand besser, der kann ja auch wieder mal anrufen.
Ja, genau.
Wir müssen ja doch jemanden haben, der nicht nur will, dass ein Port freigeschaltet wird. Also soweit ich weiß, können es nur die Prisms bisher.
Und dann beim Mirk Support Desk.
Also ich glaube es nicht, weil die AirPort Extreme Karten sind ja proprietär, wie ich schon sagte, haben eine proprietäre Architektur und die können das auf jeden Fall. Okay. Also zumindest können die das genauso wie ich hier mit meinem Klick auf.
Ja, und das war kein Ad-Hoc, haben wir ja festgestellt. Also
ja, keine Ahnung.
Ja, okay, es können auf jeden Fall nicht viele. Sagen wir es mal so. Ja, was gibt's da noch für Modi? Dann gibt's halt noch Repeater, das ist halt einfach, um ein WLAN-Netz zu verstärken, vielleicht noch irgendwo anders hinzutragen. Wie der Name halt schon sagt, Repeater. Repeatet halt das Signal. Ja, dann Secondary, das ist so eine Art Backup-Master, der quasi einspringt, wenn halt der eine Master nicht mehr kann, nicht mehr will oder nicht mehr tut aus irgendeinem Grund. Ja, und halt Monitor. Monitor ist halt für die Script-Kiddies ganz interessant. Das ist halt quasi fürs Sniffen interessant, wenn man halt sowas wie AirSnort oder so benutzt. AirSnort, Kermit und so ein Kram. Das liest halt einfach nur, das monitort quasi die Verbindung, liest halt Pakete aus dem Netz aus, aber sagt halt selber nichts dazu. Ist eigentlich nur dafür da, um diese Daten abzufangen. Ja. Da könnte man dann auch mal vielleicht auf das Thema Sicherheit übergehen, oder?
Ja.
Ja. Ja, da gibt es halt einmal das WEP. Gibt es ja mit 64 und mit 128 Bit. Aber gut ist beides nicht. Weil man lässt halt sowas wie AirSnort oder so einfach mitlaufen und nach einer gewissen Zeit ist der Schlüssel halt, ist halt offen. Weil der liest halt die Pakete aus und da ist wohl irgend so ein Bug in der Verschlüsselung oder so und ich lese gerade übrigens, dass AirPort nix Prism sei. Sapperlot.
Ja, keine Ahnung, ich habe nur gesagt,
dass es funktioniert. Das ja, vielleicht ist es da ja irgendwie anders oder so, weil Mac und Blub und keine Ahnung. Weiß der Teufel. Wo war ich gerade dran? Ja, WEP, genau. AirSnort.
Also wir hatten schon mal eine Sendung zu der Webverschlüsselung und Totally Broken und so. Also brauchen wir nicht wiederholen.
Ah, gut. Kann
man vergessen.
Okay.
Ist halt eine schlechte Idee, wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man den Standard macht, auf der Homepage von dem Erfinder von AC4 schon steht, dass AC4 broken ist.
Ja, ist vielleicht böse.
Ja, war eine schlechte Idee. Ja, deswegen, also Vorsicht, wirklich nicht einfach hier, juhu, ich habe jetzt ein Notebook und vom Telekom-Händler wird mir auch gleich hier noch der WLAN-Router mit vercheckt und dann lustig hier WLAN machen und sich nichts dabei denken. Aufpassen, es ist ein Scheunentor, Es ist offen, jeder kann dann draußen an der Straße sitzen und ins WLAN rein. Wardriving und so weiter sind die Stichworte, wo Leute in der Gegend rumschlappen und mal gucken, wo offene WLANs sind und so. Es gab sogar schon einer, der hat Warfliegen gemacht. Der ist mit dem Flugzeug über eine Stadt drüber und hat das mal hier alles so grob abgescannt.
Wahrscheinlich ist der schon aus dem Netz raus, bevor er da sich eingeloggt hat.
Nee, der hat nur gescannt, was offen ist.
Achso.
Deswegen, also es ist echt bitter, dass eben diese Standardverschlüsselung scheiße ist, kaputt ist. Es gibt mittlerweile eine mit 128 Bit, die hält ein bisschen länger.
Aber im Endeffekt ist es der gleiche Scheiß.
Ja, da gibt es noch WPA.
Ja, also das Besondere an WEP und WPA, weil man halt überlegt, warum benutzt man denn sowas überhaupt, ist halt einfach, dass sie auf der Karte Hardware kodiert werden quasi. Das heißt, der Rechner muss sich nicht darum kümmern, dass die Daten verschlüsselt werden, das macht die Karte. Ist natürlich von der Prozessorauslastung vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel das wettmacht. Wahrscheinlich eh nicht so viel. Aber ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Und wenn sieht die Karten,
das Sicherheit aus von WPA?
Ja, WPA soll angeblich sicher sein, aber ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, dass da was geknackt wäre, aber es könnte auch wieder einfach eine Urban Legend sein.
Also wenn man sich auskennt, dann sollte man über ein IPsec nachdenken.
Ja, halt VPN allgemein. Ist, ja. Sowas funktioniert einfach. Zum Beispiel ein Freund von mir hat einfach das über den PPPD hat er halt einfach einen SSH-Tunnel quasi gemacht und surft halt darüber. Und SSH, das knackst ja nicht so leicht, weiß man ja. Ja, und das ist dann natürlich das Netteste, um halt quasi da die Sicherheit zu bekommen. Das Problem ist halt, also das Gute ist einfach, dass es völlig unabhängig davon ist, welche Karte man hat. Also es gibt ja viele Karten, zum Beispiel älteren WLAN-Karten können halt einfach noch gar kein WPA, die können nur ein bisschen WEP. Vielleicht noch nicht mal unbedingt das 128er. Ja, und das ist dann natürlich nicht so toll. Und da hat er dann deswegen direkt diesen Tunnel aufgesetzt und da kann er schon sicher surfen.
Okay, ja, wir sind irgendwie durch. Es ist 15 Uhr und so weiter. Vielleicht noch kurz ein paar Ankündigungen loswerden. Am Montag ist Chaos-Seminar. Da erzähle ich was zu C++, zu der Programmiersprache C++. Wird wahrscheinlich mehr so Vorlesungen wie Vortrag, schätze ich mal. Keine Ahnung.
Wie lange wird das ungefähr dauern?
Ach, Mirks. Soll ich jetzt schon die Leute verkraulen? Also ich weiß es noch nicht so genau. C++ ist sehr umfangreich und ich weiß nicht, was ich da jetzt alles reinnehme und so. Also 2 Stunden reißt sich auf jeden Fall aus. Vielleicht wird es ein bisschen länger. Ich mache aber auf jeden Fall Pausen dazwischen. Immer wenn sie die Kassette sowieso wechseln müssen bei der Aufzeichnung, mache ich eine Pause lustig dazwischen.
Ansonsten ist unser nächstes Thema, da hatten wir schon was. Das war dein C++.
Ja, da muss ich mir Gedanken machen, wie man das Ganze dann ins Radio verpackt.
In einer Stunde.
Einfach eine Stunde.
Naja, gut, insgesamt 2, aber wir haben ja auch ein bisschen Musik.
Einfach den Vortrag vorlesen.
Ja, genau.
Und
als nächstes Thema haben wir schon was. Wir haben doch schon was für das übernächste Radio auch schon, oder?
Echt? Nee, ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber wir denken uns was aus. Ansonsten gibt es die Sendung wieder als Download in so ein, zwei Stunden auf unserer Homepage. Und
Ulmcc.de/dev/radio.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.